Hallo und herzlich willkommen, liebe Bier- und Sportshörer, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. In dieser Folge sprechen wir über die Sportart Skeleton. Das ist Rennrodeln, nur andersherum. Als Bäuchlingsrodler wurden die Sportlerinnen und Sportler anfangs gerne einmal verspottet, doch es gehört eine Menge Mut dazu, sich nach einem kurzen Anlauf kopfüber mit Geschwindigkeiten von über 140 Stundenkilometern in die Eisrinne zu stürzen. Gesteuert wird der Schlitten mit Körperbewegungen und da beim Skeleton im Gegensatz zum Rodeln mit Anlauf gestartet wird, auf Bobbahn gefahren wird und die Sportart verbandlich im Bobsport organisiert ist, wird Skeleton tatsächlich zum Bobsport gezählt, obwohl ein Skeleton-Schlitten auf den ersten Blick eher einem Rennschlitten der Rennrodler ähnelt.
Die deutschen Skeletonis gehören zu den erfolgreichsten der Welt. Das haben sie auch vor wenigen Wochen im Eiskanal in Cortina bei den Olympischen Spielen bewiesen, als 6 von 9 Medaillen nach Deutschland gingen. Unser Podcast-Gast Axel Jung hat dabei auch 2 Silbermedaillen abgeräumt und blickt nun gemeinsam mit uns noch einmal zurück auf die Wettkämpfe. Außerdem klären wir mit ihm, wie es ist, nach den Olympischen Spielen in den Alltag zurückzukehren, wie er vom Skispringen doch noch bei den Skeletoni gelandet ist und wie knapp aber auch die Grenze zwischen perfektem Lauf und Kontrollverlust ist. Wir wünschen euch nun ganz viel Spaß beim Zuhören.
Servus Axel, herzlich willkommen hier bei uns im Bier und Sports Podcast.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, ich freue mich drauf.
Ja, lieber Axel, du bist uns jetzt online zugeschaltet und dementsprechend kannst du ja nicht persönlich bei uns ins Fragensäckchen greifen. Dementsprechend ist Olli wieder unsere Losfee und wir sind gespannt, was für eine Frage er als Icebreaker gezogen hat. Lies mal vor.
Wie lange könntest du durchhalten, wenn du spontan einen Marathon laufen müsstest?
Oh Gott, das ist ja wirklich ein direkter, hammermäßiger Einstieg. Ich bin eine Ausdauerlusche. Ich denke, wie jeder Schnellkraftsportler, also ein Muskel kann ja nur entweder schnell oder langsam. Ich bin seit 20 Jahren darauf getrimmt, schnell zu können. Aber trotzdem würde ich einfach aus sportlichen Ehrgeiz sagen, einen Halbmarathon traue ich mir direkt aus der Kalten zu. Also 21 Kilometer, sage ich, schaffe ich.
Cool. Bist du schon mal einen Halbmarathon gelaufen? Also hast du schon mal teilgenommen?
Absolut nicht. Ich hasse es. Also ich kann es nicht verstehen, wie Leute das freiwillig machen können. Das wäre wirklich der schlimmste Sport für mich. Okay, Triathlon noch. Ich finde die Leistung unfassbar faszinierend und finde das geil, wenn das Leute machen, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Es wäre wirklich das allerletzte für mich, was ich machen würde. Bei mir ist halt Ballspielsportarten oder sowas. Sowas kann ich verstehen, aber Ausdauer, Katastrophe.
Das heißt, man wird dich nicht in einem Run-Club antreffen.
Nee, definitiv nicht. Ich fange jetzt so ein bisschen an mit Fahrradfahren. Da finde ich irgendwie den Lifestyle ganz cool. Aber die fahrerische Leistung ist jetzt auch noch nicht besonders gut. Aber genau, ich bin jetzt auch bald in anderthalb Wochen für eine Woche mit ein paar Freunden auf Mallorca zum Fahrradfahren. Ich bin mal gespannt. Entweder bin ich danach hyped oder ich sage, ich mache es nie wieder.
Okay, lieber Axel, dann starten wir mal in die Folge rein. Also so ein paar Wochen nach den Olympischen Spielen möchten wir von dir gern einfach wissen, wie geht's dir eigentlich? Wie fühlst du dich aktuell?
Mir geht's sehr, sehr gut und ich fühle mich gut, aber es ist auch wirklich viel. Also momentan, ohne dass es böse gemeint ist, habe ich vergessen, dass wir heute den Podcast haben, weil einfach so viele Termine momentan sind. Ich versuche mir immer jetzt momentan einmal die Woche irgendwo 2 Stunden Zeit zu nehmen, um E-Mails und Instagram-Nachrichten zu beantworten, weil ich einfach immer noch nicht so ganz hinterher komme, alles abzuarbeiten. Was aber, ja, das ist halt Jammern auf hohem Niveau. Ich freue mich unfassbar drüber, dass wir dieses Jahr, ich kann mir gar nicht so genau erklären, was der Grund ist, aber wir haben auf jeden Fall geschafft, einen guten Eindruck im Skeleton zu hinterlassen. Und ja, es ist jetzt einfach, finde ich, meine Aufgabe, irgendwie so ein bisschen als Gesicht vom Sport, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass es sich ein bisschen auf mich ja zugespitzt hat, das öffentliche Interesse, was ich gerne annehme. Und deswegen, ich nehme jeden Termin momentan wahr. Ich versuche so viel wie möglich positive Werbung für unseren Sport zu machen, weil der Sport hat es einfach ganz dringend nötig und auch verdient, meiner Meinung nach.
Was glaubst du, woran es liegt, dass der Fokus so stark auch auf dich gerichtet ist?
Tatsächlich, also ich finde es immer, es wäre schöner, wenn das jemand anders beantworten könnte, weil wenn man es selber sagt, ist das, finde ich, ein bisschen selbstverliebt. Ich glaube tatsächlich, oder das, was ich einfach als Feedback von sehr, sehr vielen bekommen, war einfach die Ausstrahlung. Ich habe halt am Start immer gegrinst, was für mich selber neu war. Irgendwie war das so ein psychologischer Trick, den ich versuchen wollte. weil ich sehr, sehr gestresst und sehr, sehr angespannt war vor den Spielen. Und eigentlich so ein paar Tage vorher hat eigentlich meine Freundin einfach einen sehr simplen Satz zu mir gesagt, der extrem viel bei mir ausgelöst hat, nämlich dass ungefähr 99% des Druckes, den ich verspüre, einfach von mir innen kommt und nicht von außen, weil es meiner Familie, meinen Freunden nicht egal ist, was ich für einen Platz mache. Natürlich freuen die sich, wenn ich gut bin, aber dass ich ja für die nicht irgendwie danach minderwertig bin oder so, wenn ich Vierter oder 24. werde, sondern bin ich halt immer noch genau der Mensch, den sie kennen und alles ist easy. Aber für mich persönlich wäre es halt einfach der Anreiz. Genau. Und irgendwie bin ich mit diesem Gedanken an den Start gegangen und dachte mir so, ich muss mich ein bisschen selber betrügen, weil ich habe gemerkt, ich bin unfassbar aufgeregt und dachte mir so, die einzige Lösung, die mir jetzt spontan einfällt, ist, ich grinse einfach wie sonst was, gespielt vom ersten Lauf. Und irgendwie hat sich das aber in dem Wettkampf in diesen 3 Tagen, Einzelrennen und Teamrennen, ist das zum Automatismus geworden. Also am Ende war es nicht mehr gespielt, sondern ich habe das halt wirklich gespürt. Ich stand am Start und dachte mir, ich denke jetzt nicht über die Fahrt nach, sondern ich freue mich einfach nur auf diesen Moment, wenn ich im Ziel ankomme, meine Familie, meine Freunde da drüben sehe, den winken kann, die schreien, die jubeln, die heulen, ich heule. Und genau das habe ich versucht, mir irgendwie bildlich vorzustellen am Start. Und das hat man, glaube ich, gesehen und das kam, glaube ich, gut an. Also hat mich gefreut, dass das so gut ankam.
Ja, cool. Hast du das geplant, dass du dann dieses Ritual weiter fortführst, oder war das jetzt nur so ein Olympia-Ding?
Da ich jetzt noch gar nicht weiß, wie es mit meiner Karriere überhaupt weitergeht, kann ich, also das ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt hier vornehme, ah, beim nächsten Rennen oder nächstes Jahr im Weltcup muss ich das wieder machen, sondern ich glaube, sowas, das muss man schon auch fühlen aus dem Herzen heraus. Das hat jetzt einmal funktioniert, dass ich das, sage ich mal, am Anfang gespielt habe oder mir da was vorgemacht habe und das dann aber zur Realität geworden ist. Würde ich jetzt aber nicht behaupten, dass das immer klappt. Also wenn auch die Vorbereitungstraining nicht so gut läuft und du stehst da am Start und grinst ihn weg und dann wirst du aber am Ende Zwölfter, ist das dann vielleicht auch irgendwann unglaubwürdig. Deswegen, das muss schon irgendwo einen Grund haben.
Aber was uns vielleicht auch noch so ein bisschen interessiert, ist, wie es eigentlich ist, so nach den Olympischen Spielen auch wieder in seinen normalen Alltag zurückzukehren. Also fällt es schwer, vom Olympiamodus in diesen normalen Modus zu schalten? Wie hast du das empfunden?
Ich würde erstens sagen, dass ich leider noch, oder nicht leider, sondern immer noch nicht in dem normalen Modus drin bin, sondern ich bin immer noch in einem sehr besonderen Modus, nämlich viele Termine und viel Aufmerksamkeit, was in unserer Sportart einfach selten ist. Aber grundsätzlich würde ich sagen, fällt mir das nicht so schwer. Also bei mir ist es wirklich, es kippt ein Schalter und ich werde wirklich von Profisportler zu Profi 24 Stunden nichts mache. Also ich kann richtig abschalten und faul sein, mich dann ernähren wie ein Kind. Also das habe ich auch in den letzten Wochen gut durchgezogen, dass ich wieder zum Zucker Cornflakes zurückgegangen bin, einfach mir gegönnt habe, worauf ich Bock habe, weil ich habe jetzt eigentlich 1,5 Jahre lang wirklich mich unfassbar gesund ernährt und wirklich eigentlich mein komplettes Privatleben auch versucht, so professionell wie möglich zu gestalten. Und momentan ist einfach so, ich gönne mir, worauf ich Lust habe, ich mache das, worauf ich Lust habe, ich bin noch nicht wieder im Training oder so, sondern ich mache Sport, der mir Spaß war, macht. Ich war jetzt mal Bouldern, ich war ein paar Mal Paddle spielen, ich war jetzt mal Fahrrad fahren. Alles Sachen, die mich jetzt in meiner Sportart nicht voranbringen, aber die mir halt einfach gerade gut tun und die mir Spaß machen. Und da würde ich sagen, bin ich gut angekommen. Der nächste Step ist dann irgendwann aus diesem Gemütlichkeitsfaktor, in dem ich jetzt gerade drin bin, wieder in den Alltag reinzukommen, wieder wirklich regelmäßig Sport machen und wirklich, ja, Leistungssportler wieder sein.
Jetzt hast du ja auch eben angesprochen, dass ja eure Sportart jetzt schon auch gerade durch Olympia durchaus besonderen Fokus bekommen hat. Und man muss ja schon sagen, es ist ja meistens immer so, zu Olympiazeiten ist es dann meistens immer dieses Hoch, dieser Peak, wo dann echt viel los ist. Und dann nach dieser Olympiaphase geht das Ganze wieder so ein bisschen zurück. Wie empfindet man das eigentlich so als Athlet, wenn so die Sportart auf einmal so im Fokus steht und dann weiß man aber auch ganz genau so, das wird jetzt nicht ewig so anhalten.
Ja, gemischte Gefühle. Also zum einen ist es natürlich Freude über den Moment. Ich versuche, wie gesagt, so viel wie möglich davon mitzunehmen und den Hype so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Das wird mir nicht gelingen über den gesamten Sommer oder irgendwas. Vor allem, weil es nicht in meiner eigenen Verantwortung liegt oder ich nicht allein dran, ja, das in der Hand habe, ob das jetzt nächstes Jahr dann so weitergeht. Ja, aber natürlich mache ich mir auch nichts vor. Das nächste Jahr sind wir wieder im Weltcup und höchstwahrscheinlich, wenn sich vor allem bei unserem internationalen Verband, der IBSF, nichts tut, dann fahren wir wieder unser Rennen Freitag früh um 9. Es kriegt wieder kein Mensch mit und dann sind wir wieder in der, ja, Unachtsamkeit untergegangen, weil es halt einfach niemand früh um 9 Sport gucken kann.
Und woran liegt es, dass eure Rennen dann immer morgens oder oft auch morgens ausgetragen werden? Was ist da der Background?
Ja, das liegt daran, dass wir in einem internationalen Verband zusammen mit Bob sind. Also die beiden Sportarten Bob und Skeleton sind in einem internationalen Verband. Und wir haben einen gemeinsamen Wettkampfkalender. Also ich glaube, in allererster Linie geht es da um Kostengründe. Es sind beide sehr, sehr kostenspielige Sportarten. Also schon alleine der Erhalt der Eisbahn etc. hat extreme Unterhaltskosten. Dann, dass der internationale Verband die halt mietet, um dass wir unsere Wettkämpfe da drauf machen. Und Bob ist halt ein riesengroßes Sportgerät, was man gut vollballern kann mit Werbeflächen. Das ist, denke ich, ein Grund. Der zweite Grund ist, dass ganz viele Offizielle aus unserem internationalen Verband ehemalige Bob-Fahrer oder Bob-Sportler sind oder da ihren Background haben. Dementsprechend den Bob-Sport da mehr pushen als Skeleton und dann einfach sagen, ja, das Interesse am Bob ist größer als am Skeleton. Die Einschaltquoten am Fernseher sind einfach besser bei Bob, deswegen lassen wir Bob Samstag. Aber dass die Einschaltquoten besser sind, weil es eben schon immer Samstag ist und wir halt schon immer Freitag fahren, das wird halt, da wird nicht drüber gesprochen. Ja, und das ist einfach das große Problem, wo wir uns irgendwie als Skeleton-Gemeinschaft auch international irgendwelche Gedanken machen müssen. Wie kriegen wir es hin, dass wir einfach gleichberechtigt mit Bob wahrgenommen werden? Meiner Meinung nach ist es möglich, dass man Samstag, Sonntag alle Wettkämpfe unter einen Hut bringt. Und wenn nicht, dann kann es aber nicht sein, dass einem Skeleton immer Freitag ist, sondern dann muss man es halt machen, dass das eine Wochenende sind Skeleton am Wochenende und Bob am Freitag und das nächste Wochenende eben wieder andersrum.
Absolut guter Ansatz. Also ich kann aus unserer Perspektive auf jeden Fall nur einmal ein großes Dankeschön aussprechen, weil das war wirklich eine Bereicherung für die Olympischen Winterspiele, euren Wettkämpfen zuzusehen und auch so diese Emotions zu sehen und auch vor allem auch so die Aufnahmen. Das ist surreal, euch zuzugucken und zu sehen, was ihr da macht. Also wirklich mega geil. Also vielen, vielen Dank. Das war eine Bereicherung, kann ich nur so sagen. Also es war echt
Ja,
toll.
vielen lieben Dank. Das freut mich natürlich unfassbar zu hören. Also irgendwie sind solche Worte, finde ich, fast genauso schön wie der Erfolg bei den Olympischen Spielen selbst, weil es einfach cool ist zu merken, dass das viele Leute einfach cool fanden. Ich habe jetzt schon von so vielen einfach mal so auf der Straße, sodass einfach aus dem Nichts kam da jemand zu mir und hat gesagt, ey, du warst mein Highlight bei den Olympischen Spielen. Danke für die coolen Momente. Das macht so Spaß, sowas zu hören. Und ich denke mir, ja, sowas können wir doch aber auch bei einer WM haben, sowas können wir bei einem Weltcup haben. Wenn wir halt einfach die richtigen Fernsehzeiten haben, dann das ordentlich vermarktet wird, dann wäre das, glaube ich, weil der Sport ist cool. Denn vor Ort an der Bahn, ja, bin ich selber nicht so ganz überzeugt davon. Es ist ganz schwer, den Sport da ordentlich zu vermarkten, weil es halt meistens so, du stehst halt an der Stelle, zack, und schon ist der Sportler vorbei, dann wartest du wieder 1,5 Minuten, bis der nächste kommt. Aber am Fernseher, vor allem jetzt bei Olympia mit den Drohnen, die hinterher geflogen sind, da hast du einfach Möglichkeiten. Das sieht gut aus, es sieht cool aus, es sieht gefährlich aus. Das ist ein Risikosport, das finden die meisten Leute cool. Noch dazu ist es relativ jung. Es gibt noch viel, was sich da entwickeln kann. Es wird immer noch besser im Sport. Also es ist viel Potenzial da, aber wir müssen es halt auch nutzen.
Jetzt hast du eben das Stichwort Drohne genannt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein Element, was irgendwie jedem aufgefallen ist bei diesen Olympischen Spielen, dass die gefühlt überall war. Also du hast, glaube ich, immer eine Drohne gesehen, egal wer bei der Abfahrt runtergefahren ist oder wer durch einen Eiskanal gefahren ist oder wer die Schanze runtergesprungen ist. Eine Drohne war immer dabei. Wie war das für dich? Hast du das wahrgenommen oder schaltest du das komplett aus? Weil die Drohne macht ja auch Geräusche.
Also wir waren im November in Cortina das allererste Mal für den ersten Weltcup und da wurde das erste Mal getestet. Und da sind die im Training hinter uns hergefahren. Da hat man es extrem gehört, weil es ist ja nochmal was anderes, ob die jetzt auf einem offenen Feld bei Alpin, wo die wahrscheinlich trotzdem ein paar Meter weg von dir ist, dir hinterherfliegt, oder halt bei uns im Eiskanal wirklich in dieser Röhre, wo sich eben auch Geräusche stauen. Deswegen hat man es da schon dolle gehört. Bei Olympia selbst habe ich es wirklich nicht ein einziges Mal, ich habe es gar nicht realisiert, ich habe es gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das überhaupt da ist, obwohl ich es wusste, weil halt einfach am Start so viele Fans waren, dass einfach die geschrien haben und dann, ja, in der Bahn war ich so dolle im Fokus, dass ich es wirklich, ich habe es zu 0% störend wahrgenommen, sondern es war einfach pur positiv, weil es einfach gut angekommen ist.
Weil du gerade das Thema angesprochen hast, dass es für die Zuschauer vor Ort manchmal ein bisschen schwierig ist, auch zu verfolgen. Was wir jetzt fanden, also wir waren auch vor Ort beim Rodeln und man muss schon sagen, es gibt ja kaum eine Sportart, wo du trotzdem so nah dran bist. Also es ist halt sau beeindruckend, wenn du da stehst und die fahren da gefühlt einen Meter vor dir vorbei mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Und zusätzlich kannst du dich ja auch komplett einmal von der Bahn von oben nach unten bewegen. Und ich finde, das wiederum gibt es in kaum einer anderen Wintersportart. Und ich finde schon, dass es wirklich sich lohnt, sich das vor Ort anzugucken. Ich glaube, dadurch, dass ihr jetzt auch so gut abgeschnitten habt, zeigt das ja auch wieder, dass es auch für die deutschen Erfolge sehr, sehr wichtig ist, dass man da ein bisschen mehr auch jetzt Skeleton in den Fokus rücken soll.
Ja, also aus deutscher Sicht auf jeden Fall. Im internationalen Verband ist das natürlich, sage ich mal, denen egal, ob da jetzt Deutschland dominiert. Die sehen das ja eher als Problem, als was Positives. Aber ja, also ich sehe es auch so, die Kombination vor allem von zwei Sportarten, dass man es auch vielleicht versucht, einfach ein Event, also ein Wettkampf und richtig, man macht einen Mix. Also erster Lauf Skeleton, dann erster Lauf Bob, dann ja, es wird für die Sportler dann länger. Aber wenn es dadurch mehr Leute sehen und mehr Aufmerksamkeit da ist, dann nehmen wir das gerne auf uns. Und dann machst du das wahrscheinlich auch für die Fans nochmal interessanter. Gleichzeitig machst du es natürlich auch noch länger, weil es, also ich kenne natürlich nur das Feedback von meinen Freunden und Fanclub etc. Das Hauptproblem bei uns ist halt oft, dass die Situation an den Bahnen meistens nicht ganz so zuschauerfreundlich ist, was warme Unterstellmöglichkeiten, wenn es halt schneit, regnet, wenn es halt minus 10 Grad hat, weil es wie ein Outdoor-Sport hat. Und du stehst dann halt 4, 5, 6 Stunden da, dann wird es halt irgendwann wirklich deutlich sehr, sehr unangenehm. Und da muss ich halt eigentlich auch was tun. Aber da ist irgendwie, aus meiner Sicht irgendwie, fühlt es sich nicht so an, als würden die Bahnen oder die Verbände genügend dafür tun, dass es für die Zuschauer freundlicher wird, dass sozusagen danach auch mehr Zuschauer kommen, weil es eben halt erstmal Investitionen sind.
Ja. Wieso gehört ihr zum Bob und nicht zum Rodeln?
Kann ich dir gar nicht genau erklären, was das historisch herkommt. Nee, weiß ich nicht. Aber es ist schon immer so, dass Bob und Skeleton zusammen ist. Ich könnte mir eigentlich nur erklären, aufgrund der Bahnprofile. Obwohl, nee, also ich fahre zum Beispiel lieber eine Bahn, wenn Rodeln vorher drauf war, weil es ist dann deutlich runder und schöner für uns zu fahren. Bob wiederum kann mit denen, das würde zu sehr nerdy talk, wenn ich das versuche zu erklären, aber wenn eine Bahn für einen Rodler, sage ich mal, geshaped wird, also das Eis wird ja wirklich ausgebaut von Bahnarbeitern und danach fährt ein Bob, dann ist das für die äußerst ungünstig und deutlich sturzanfälliger. Für uns im Skelett ist es aber eigentlich angenehmer. Also eigentlich könnten wir auch wieder mit Rodeln zusammen, aber...
Oder ist es ein Grund, weil ihr dieselbe Anlaufspur nutzt und die Rodler eine andere?
Das könnte... gut sein, stimmt, hast du schon darüber nachgedacht als ich. So. Ja, könnte eine Möglichkeit sein, also stimmt, Bob und Skeleton, wir starten ja immer eben vom Bobstart, also von ganz oben und die Rodler ist es immer so ein bisschen unterschiedlich, die haben ja einen Herrenstart, einen Doppelstart, einen Frauenstart, aber ja, die fahren ja auch zusammen, sag ich mal, Bob, Männer rodeln, fahren ja mit Frauen rodeln und die fahren ja dann auch von zwei unterschiedlichen Starthöhen, also das kann jetzt eigentlich auch kein entscheidender Faktor sein. Oder es gibt auch Trainingseinheiten, wo wir mit Rodlern zusammenfahren, dass wir einfach in der Nationalmannschaft Rodeln und Skeleton gleichzeitig auf einer Bahn sind. Und da ist es auch kein Stress, dass wir wirklich in derselben Trainingseinheit auf derselben Bahn fahren.
Ich glaube, wir werden das jetzt heute in der Aufnahme nicht mehr klären, wo das herkommt. Nee. Aber apropos herkommen, du kommst aus dem Erzgebirge, da wollen wir auch noch gerne kurz drüber sprechen. Das ist eine Region, wo der Wintersport schon zur Kultur gehört, muss man ja sagen. Wie wichtig war denn das Erzgebirge so für dich, dass aus dir auch ein Skeleton-Profi geworden ist?
Ja, ich denke, das ist der alles entscheidende Grund, warum es überhaupt dazu gekommen ist. Also zwar mit Umwegen, aber letztendlich nur, weil ich hier aufgewachsen bin, glaube ich, bin ich den Weg gegangen, den ich gegangen bin. Also ich bin in Schobau aufgewachsen. In Schobau gibt es einen Skisprung- und Ski-Alpin-Verein. Und ja, so wie in einer Großstadt halt ein Fußballverein in die Schulen kommt und da Werbung macht und sagt, hey, wollt ihr nicht mal zu uns in den Verein kommen? War es eben bei uns der Skisprungverein und in dem Fall war es aber nicht bei mir, sondern ich habe noch zwei große Brüder und die beiden haben schon jeweils Skispringen gemacht und dann war das bei uns so ein Familiending und ja, meine Mutter hat mich halt mit, als ich 2, 3 Jahre alt war, schon dann immer mit zum Training genommen, weil ich kann mich ja nicht alleine zu Hause lassen. Und dann stand ich mit 2 Jahren das erste Mal auf Ski, noch so kleinen Plastikskiern, also es hat jetzt nichts mit Skifahren zu tun, sondern eher mit einem Berg oder einem kleinen Hügel runterrutschen. Genau, und kurz bevor ich 4 geworden bin, weil ich im März Geburtstag habe, habe ich meinen ersten Skisprung gemacht von einer kleinen 7-Meter-Schanze in Zschopau. Und so bin ich dann eigentlich beim Skispringen gelandet. Bin dann mit 14 aufs Sportinternat nach Oberwiesenthal, um Skispringen professionell zu machen. Und in meiner Pubertät hat man dann eigentlich gemerkt, dass ich nicht unbedingt die besten biologischen Voraussetzungen dafür habe, weil ich einfach immer Gewichtsprobleme hatte im Vergleich zu den anderen, was dann auch dafür gesorgt hat, dass es natürlich mental und psychisch nicht ganz einfach ist, wenn du einfach immer auf dein Gewicht achten musst und immer das Gefühl hast, du bist der Dicke in der Trainingsgruppe, obwohl du schon wirklich aus gesundheitlichen Gründen eher oder aus gesundheitlichen Ansichtspunkten eher an der Magersucht hängst, aber trotzdem eben zu schwer bist, dann macht das natürlich was mit dem Jugendlichen. Deswegen hat mir das dann auch irgendwie zu einem gewissen Punkt keinen Spaß mehr gemacht. Aber ich wusste damals nicht, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Und da kam eigentlich relativ glücklich genau in dem Zeitpunkt ein Skelettentrainer, der gerade neue Sportler gesucht hat für sich. Der hat sich davor überlegt, welche Sportarten sind für ihn interessant. War unter anderem bei Leichtathleten, bei Wasserspringern damals und bei den Skispringern in Oberwiesenthal. Und dadurch ist er auf mich gekommen. Und genau, das war dann eigentlich eine sehr, sehr glückliche Fügung, dass ich mir dachte, okay, ich habe jetzt noch 3-4 Jahre, bis ich mein Abitur habe. Und so lange möchte ich auf jeden Fall noch versuchen, dem Sport so weit zu kommen wie möglich. Und danach entscheide ich dann nach dem Abi, ob ich weitermache oder nicht. Und genau, ich bin dann in meinem Abiturjahr Juniorenweltmeister geworden. Und das war dann so der Punkt, wo ich mir dachte, okay, jetzt muss ich auf jeden Fall schauen, wo kann es hingehen und jetzt Vollgas, alles, was geht für den Sport.
Geil. Okay, das heißt, das war so ein bisschen auch der Punkt, wo du dann gemerkt hast, okay, das möchte ich wirklich auch probieren, diesen Weg zu gehen.
Ja, also tatsächlich meine große Liebe war schon Skispringen, weil es halt einfach so ein Familiending war. Das war wirklich einfach Tradition in meiner Kindheit, in meiner Jugend. Das hat schon unfassbar viel Spaß gemacht. Und als das nicht geklappt hat, war ich eigentlich, sag ich mal, mit dem Thema Leistungssport durch. Bin dann halt, wie gesagt, aus dem Grund, dass ich noch nicht wusste, was ich machen möchte, eigentlich beim Skeleton gelandet. Und ja, nach dem Juniorenweltmeistertitel war es jetzt nicht unbedingt so, dass ich mir dachte, ey, das ist jetzt meine Lebenserfüllung, ich will jetzt unbedingt Skeletonfahrer werden, sondern zu dem Zeitpunkt war tatsächlich der Hauptgedanke aus meinem Kopf heraus, dass ich es meinen Eltern irgendwie schuldig bin. Also so eine Sportschule und Leistungssportlerleben als Kind ist jetzt auch nicht günstig. Und meine Eltern haben einfach sehr viel für mich geopfert, was eigenes Leben betrifft, auf den einen oder anderen Urlaub verzichtet, einfach um mir das finanzieren zu können und ermöglichen zu können. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt aufhöre, nachdem ich Juniorenweltmeister geworden bin, wäre das ein ganz schöner Arschtritt für meine Eltern, die da jetzt echt viel Geld reingesteckt haben. Und irgendwie ist das vielleicht nicht der richtige Antriebspunkt, wenn man sagt, also Leidenschaft wäre was Cooleres. Aber die Leidenschaft ist dann ein paar Jahre später dazugekommen, als ich gemerkt habe, hey, ich kann hier in die Weltspitze schaffen und meine Eltern sind stolz, oder zumindest mein Vater, weil meine Mama ist dann leider verstorben in der Zeit. Genau, aber ja, das war eigentlich so die Gründe dafür.
Okay, das heißt aber auch mit Rodeln oder Bob bist du dann gar nicht in Berührung gekommen so richtig, oder?
Nee, gar nicht. Also Rodeln ist tatsächlich nochmal ein anderes Ding, das kannst du nicht. Also Skeleton und Bob ist wirklich ein Quereinsteigersportler, die fängst du wirklich eher so zwischen 15 und 20, Bob teilweise sogar 20 bis 25 erst an. Und Rodeln ist ähnlich wie Skispringen oder die meisten Sportler, das musst du schon wirklich von klein auf machen. Da mit 17 anzufangen, ich glaube, da wird es schwer, dass du es noch in die Weltspitze schaffst, weil es einfach sehr, sehr, ja, ein sehr, sehr spezifischer Sport ist und das Fahren ist nochmal, glaube ich, deutlich schwieriger als Skeleton und Bob. Deswegen war das jetzt für mich keine Option. Bob hat mich irgendwie, muss ich ehrlich sagen, noch nie gereizt. Ist auch bis jetzt nicht so meine Favorite-Sportart. Ich habe Respekt vor denen. Ich habe Respekt vor jeder Leistungssportdisziplin. Aber genau, Skeleton war schon auf jeden Fall das, was mich am meisten gereizt hat und ich persönlich auch bis heute einfach am coolsten finde. Mhm.
Vielleicht eine bisschen komische Frage, aber weißt du, woher der Name Skeleton eigentlich kommt?
Ja, und sehr an den Haaren herbeigezogen. Es ist auch, finde ich, ein Marketingproblem bei unserer Sportart, weil mit dem Begriff kann halt niemand was anfangen. Und deswegen, wenn da jemand sagt, ich mache Skeleton, was ist das? Ja. Die ursprünglichen Schlitten von uns, also wir haben ja ein Innenleben im Schlitten und das ist in sich halt, das ist jetzt schwer für Leute, die nur zuhören, in sich so, wie nennt man das? Also ist halt in sich so beweglich. Und der Aufbau von dem Schlitten hat wohl an ein menschliches Skelett erinnert, also an die Rippen und ja, die Gliedmaßen, die davon abgehen. Und deswegen hat man den Sport Skeleton genannt.
Okay.
Eigentlich müsste es da mal marketingmäßig ein Umdenken geben, aber mir fällt jetzt auch nichts Sinnvolleres ein, was nicht abwertend klingt. Weil wenn jemand fragt, Skeleton, das sind auch die Bauchrutscher. Bauchrutschen klingt halt, ich will niemand sein, der sagt, also ich bin professioneller Bauchrutscher. Ja. Das wäre ja noch schlimmer.
Ja, ich glaube, da stellt man sich dann eher so ein TV-Total-Ding vor, was da rauskommt.
Ja, genau. Ja. Das klingt eher nach Spaß am Hobbyhang als Leistungssport.
Ja. Und wenn wir jetzt gerade wir haben jetzt auch Olympia geschaut, dann haben wir auch viel Skeleton geguckt. Und ja, im Endeffekt, natürlich ist es so als Zuschauer zu Hause sehr schwierig, auch zu begreifen, was macht ihr da eigentlich, um euch fortzubewegen. oder beziehungsweise auch um es zu steuern. Aber gibt es so ein Detail, was so komplett unterschätzt wird, was man so als Zuschauer wirklich gar nicht auf dem Schirm hat?
Ich denke, es gibt 100 Details, die man als Zuschauer nicht auf dem Schirm hat, die bei uns eine sehr, sehr große Rolle spielen. Aber jetzt aufs Lenken gesehen, würde ich tatsächlich sagen, dass eine einfache Kopfbewegung bei uns was ausmacht. Also es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie wir lenken. Also es ist schon mal alleine der Unterschied, ob du in der Kurve, wo du Druck hast, also Druck bedeutet, die G-Kräfte drücken dich in den Schlitten, ins Eis, dadurch haben die Kufen besseren Griff in der Kurve, im Eis. Und auf der Geraden wiederum sind wir zu 60% in der Luft. Also wir springen die ganze Zeit. Also weil das Eis natürlich nicht eben ist. Und da kannst du jetzt nicht viel mit Druck in den Schlitten arbeiten, weil die Kufen berühren halt jetzt nur einen Minimalteil das Eis. Deswegen lenken wir auf den Geraden, hauptsächlich zum Beispiel über unseren Kopf, indem ich jetzt einfach meinen Kopf nach links lehne, drücke ich halt mit dem Helm mehr oder weniger den Wind nach rechts. Mhm. Und dadurch verändert eigentlich sozusagen nur durch die Aerodynamik, nur durch den Windlauf, kann ich auf dem langen Weg nach links fahren. Und das ist, glaube ich, so eine Lenkweise, die niemand auf dem Schirm hat, wenn man es sich einfach nur so anschaut. Also bei uns spricht noch mehr dafür, wie zum Beispiel beim Autofahren oder beim Motorradfahren, sagt man ja oft, man fährt dahin, wo man hinschaut. Wenn ich im Skeleton nach links schaue, dann, wie gesagt, dann geht halt der Wind nach rechts und dadurch fahre ich eben auch wirklich nach links. Deswegen stimmt das schon bei uns sehr genau zu.
Werbung. Ihr wisst, wir sind ständig am Schauen, was sich in der Sportwelt so tut. Und vor kurzem haben wir ein mega spannendes Sportstartup kennengelernt. Mir gegenüber sitzt jetzt Benny, einer der Gründer von Loda Sports. Benny, schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, Benny, was steckt denn hinter Loda Sports?
Ja, im Grunde ist das eine klassische Gründungsgeschichte. Irgendwann habe ich eine Sporttasche gebraucht. Ich war mit dem, was ich online und offline gefunden habe, nicht zufrieden und habe mir die Frage gestellt, es muss doch irgendwie besser gehen. Es kann doch nicht sein, dass das alles ist. Und am Ende ist unser Projekt Loda Sports entstanden.
Und was macht eure Sporttasche jetzt so besonders?
Ich glaube, das Besondere daran ist, dass sie wirklich mit SportlerInnen entwickelt wurde, hochfunktionell ist und von wirklich sehr guter Qualität. Um da nur ganz wenige Beispiele zu nennen, sie hat eine Rucksackfunktion, sie hat ein Wertsachenfach und ganz toll finden die Kunden auch unser Nassfach.
Das heißt, ihr habt eine hohe Kundenzufriedenheit?
Ich behaupte, man könnte sagen, nach 25.000 verkauften Sporttaschen und online einer wirklich, wirklich sehr guten Bewertung, dass ich da selbstbewusst Ja sagen kann, genau.
Das freut uns. Eine schöne Geschichte. Und wir von Beyond Sports sind überzeugt, das ist wirklich die perfekte Sporttasche für alle, die sportlich aktiv sind und noch nicht die richtige Tasche gefunden haben. Und für unsere Zuhörer gibt es ein besonderes Angebot. Mit dem Code BS10 könnt ihr jetzt bei Loda Sports 10% Rabatt sparen. Dein Weg zur perfekten Sporttasche beginnt hier. Benny, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank euch. Hat mich sehr gefreut.
Werbung Ende.
Jetzt wollen wir noch so ein bisschen deine rhetorischen Fähigkeiten testen. Also wenn jetzt zum Beispiel unsere Zuhörer die Augen schließen würden, wie sieht denn so oder wie fühlt sich denn so ein perfekter Skeletonlauf an? Also von dem Moment, in dem du lossprintest, bis zu dem Moment, wo du unten im Ziel ankommst.
Okay, also ich stehe, also es fängt eigentlich für mich eigentlich mit dem Umziehen an. Da fängt eigentlich mein Lauf an, weil da fängt meine mentale Vorbereitung an. Dann alles anhab, gehe ich raus, dann bin ich so im Fokus. Dann ist meistens bei mir erstmal der Atem, der im Fokus steht, dass ich einfach versuche, ein paar wirklich tiefe Atemzüge zu machen, um so ein bisschen das Adrenalin rauszulassen, dass ich ein bisschen entspannter werde. Dann sind es zwei Trainer, die mir sehr wichtig sind, die am Start stehe, dass ich mit denen einklatsche, dass, um mich um die Motivation hochzufahren. Dann stehe ich am Startbalken, klatsche mit meinem Bundestrainer ein. Der gibt mir noch den letzten, durch den allerletzten Feinschliff, was zum Beispiel die Spur betrifft. Ob die Spur, wenn wir aus der, also wir starten ja oben und dann ist unser Schlitten erst in der Spur drin, in der wir halt starten, damit wir eine Führung haben. Und aus der Spur raus geht es dann auf die, ja, aufs Eis, wo eben keine Spur mehr ist, die eine Führung gibt. Und die Spur kann halt manchmal nach links oder nach rechts ziehen. Das beobachten die Trainer halt im Wettkampf und dann geben die den letzten Tipp da. Genau, dann gehe ich nochmal das letzte Mal die Bahn durch für mich und dann fängt eigentlich erst mein Lauf an. Genau, das ist dann am Anfang pure Energie, also der Sprint halt, alles was geht. Dann mit dem Moment, wie ich mich auf dem Schlitten drauflege, wieder ein sehr tiefer Atemzug, um versuchen, das Adrenalin, also du hast ja einen 180er Puls, weil es halt anstrengend ist, einen 38 Kilo Schlitten anzuschieben. Und dann ist es die Kunst, so ruhig wie möglich eigentlich zu werden, und es zu genießen. Wenn ich einen richtig guten Lauf habe, komme ich im Ziel an und bin total entspannt. Also dann war das einfach nicht anstrengend. Also mein Uhr sagt mir immer noch, das war extrem fordernd, aber für mich selbst von der Wahrnehmung ist das dann total relaxed gewesen. Wenn ich denselben Lauf habe und ich habe einfach nur so 2, 3 Fehler im Lauf, dann komme ich unten an und bin sowas von K.O. Das fühlt sich dann wirklich für mich an, als hätte ich gerade 2 Stunden Krafttraining gemacht. Das kann man sich, glaube ich, auch als normaler oder als jemand, der noch nie Skeleton gefahren ist, nicht vorstellen. Also es ist wirklich dann richtig dolle anstrengend. Genau, und deswegen würde ich sagen, perfekter Lauf ist oben anrennen, drauflegen, kurz durchatmen, dann einfach die Bahn runterfahren, du weißt genau, was zu tun ist, du weißt, wo deine Lenkeinsätze kommen, du fährst durch eine Kurve durch, denkst dir, geil, hat gepasst, fährst du die nicht, geil, hat gepasst, dann an, so ein bisschen an zu grinsen, weil du weißt, hey, die ersten 5 Kurven waren schon mal gut, du hast schon richtig viel Speed mitgenommen, selbst wenn noch ein Fehler passiert, Fehler passieren jeden in unserer Sportart, und so geht es dann weiter, dann kommt immer mehr Selbstvertrauen durch und dann fährst du und im Ziel denkst du dir, mega, das war's, und dann freust du dich einfach nur noch auf irgendwo dann die Zeittafel sehen zu können und im allerbesten Fall eine grüne Zeit zu sehen.
Das ist jetzt total interessant, wie du das beschrieben hast, weil für uns hört sich das ja jetzt eigentlich relativ simpel an, so wie du es beschrieben hast, aber im Endeffekt kommen ja wahrscheinlich auch noch viele Attribute dazu, um dann ja auch wirklich zu sagen, hey, ich gehöre zur Weltspitze, also ich bin wirklich Weltklasse. Was für Attribute würdest du da jetzt auch aus deiner persönlichen Erfahrung, die du jetzt über die letzten Jahre gesammelt hast, hervorheben wollen?
Ich finde das echt schwer. Also mir wurde die Frage jetzt schon oft gestellt und ich finde das eine gute Frage, aber die ist halt, weiß nicht, ich glaube, ich könnte jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde dazu erzählen, was jetzt halt wirklich alles dazu gehört und dann habe ich wahrscheinlich am Ende immer noch was vergessen. also ich glaube, in allererster Linie ist es bei uns in der Sportart ist Perfektionismus einfach maßgeblich. Also du darfst einfach nicht zufrieden sein, du musst immer weiterarbeiten und eigentlich die Hauptarbeit für alles beginnt eigentlich weit vor dem Lauf. Also im Lauf ist es für mich eigentlich, und ich versuche es immer so zu erklären, weil das dann die Leute, glaube ich, besser verstehen, es ist wie im Eiskunstlauf ist eine Kür. Und die versuche ich einfach so perfekt wie möglich abzuarbeiten. Damit ich aber die Kür zum Tag X perfekt abarbeite, muss ich die natürlich vorher 1000-fach geübt haben. Und dann ist halt auch das Ding, ich kann jede Bahn der Welt definitiv sehr, sehr schön runterfahren. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass ich schnell bin, weil wir können halt natürlich unser Schlitten-Setup ändern, wir können die Kufen ändern und wir können eigentlich alles daran so ändern, dass der Schlitten immer schneller wird, aber immer schwerer sich fahren lässt. Und da wirklich dann immer so diesen perfekten Grad zu finden zwischen, es ist ein gewisses Risiko, weil ich muss einfach das Risiko eingehen, um wirklich schnell zu sein, aber es darf auch nicht zu viel sein, weil wenn es zu viel ist, dann fährst du halt einfach definitiv nicht schön runter, ja, sondern dann wirst du überall deine Probleme haben und dann wirst du auch nicht schnell sein. Und das geht halt nur, indem du hunderte, tausende Läufe machst und dann einfach das perfekte Material für dich findest. Und währenddessen entwickelt sich aber das Material weiter. Also bei uns ist es wirklich so, ich würde sagen, ich fahre in der Saison kaum mal 2 Läufe am Stück wirklich exakt dasselbe Material. Also dass ich wirklich mit demselben Schlitten-Setup und derselben Kufe 2 Läufe am Stück mache. Sondern es wird, jeden Lauf wird irgendwas getestet. Und das ist aber wichtig, weil, sag ich mal, 9 von 10 Tests sind für den Arsch, die bringen nichts, da kommt nichts raus. Das ist ganz schwer in unserer Sportart, wirklich, weil es eben, es gibt halt keine perfekten Bedingungen bei uns, sondern die Bahn wird langsamer. Ja, da sind ganz viele kleine Sachen dadurch, dass wir eben nicht wirklich perfekt runterfahren können, weil unser Schlitten einfach gar nicht dazu geeignet ist, dass wir perfekte Läufe machen, sondern bei uns geht es eher darum, wer macht die wenigsten Fehler. Dann musst du halt immer deine Läufe miteinander vergleichen. Da war da ein Fehler, da war da ein Fehler. Welcher hat jetzt wie viel gekostet, um einschätzen zu können, war jetzt die Kufe besser oder war die Kufe besser? Dann musst du das am besten noch in einem Retest machen. Also das ist halt einfach unfassbar anstrengend, macht aber unfassbar viel Spaß und es ist ein cooles Gefühl, wenn dann irgendwie beim 90. Test und du eigentlich die Nerven voll hast, weil du denkst, ey, irgendwie, wir machen hier und machen und irgendwie kommt nichts voran und dann kommt auf einmal so dieser Test, 500stel schneller, geil. Ja, das hat jetzt, dann hat sich irgendwie so die Woche gelohnt. 500stel klingt nicht viel, aber 500stel auf Olympia gesehen, bei 4 Läufen sind 2 Zehntel. 2 Zehntel können entscheidend sein über Gold oder 6. Platz in manchen Rennen. Absolut, bei uns. Ja. Und dann hast du aber nicht die Zeit, so dass du dir denkst, geil, jetzt hast du was gefunden, cool, sondern im nächsten Lauf geht's halt weiter. Dann kommt das nächste, was getestet werden muss. Und das da nicht den Mut zu verlieren und auch nicht die Passion dafür und die Ausdauer. Das ist anstrengend, aber macht gleichzeitig auch viel Spaß, wenn es eben funktioniert am Ende.
Aber wenn wir jetzt mal rein von so einem Lauf ausgehen, ist es ja wahrscheinlich so, dass du ganz am Anfang der Karriere schon auch noch sehr behäbig da reingehst und wahrscheinlich auch noch nicht so sicher bist in der Fahrt nach unten und es wird dann eher immer von Lauf zu Lauf, von Jahr zu Jahr besser. Wenn wir jetzt vom heutigen Pensum mal ausgehen von dir oder von deinem heutigen Leistungsniveau, wie viel Kontrolle würdest du sagen, hast du wirklich während dem Lauf beim Skeleton?
Och, echt eine gute Frage, weil ich habe jetzt mit Freunden so ein Skeleton for Family and Friends gemacht und da hat man gemerkt wirklich, dass 100% von allen Teilnehmern wirklich 0% Kontrolle über den Schlitten hatten. Also es war das schon so, dass bei dem einen war es ein bisschen besser als beim nächsten, aber niemand von denen hat gesagt, ey, ich habe das Gefühl, ich kann den Schlitten lenken, sondern das ist für alle gefühlt, ist der Schlitten nicht lenkbar. Und so ging es uns natürlich auch allen, als wir angefangen haben, dass man sich denkt, ja, okay, was soll das? Wir liegen hier als Passagier drauf. Mittlerweile ist das natürlich überhaupt nicht mehr so. Das ist auch ja so eine Frage, die mich richtig wütend macht, ist natürlich, wenn so Leute sagen, ja, macht ihr überhaupt was? Lenkt ihr überhaupt? Oder geht doch eigentlich nur darum, besonders schwer zu sein und die Erdanziehungskraft und wer halt schwer ist, ist schnell. Ist natürlich totaler Schwachsinn. Wenn ich nicht lenke, würde ich halt jeden Lauf stürzen und im Krankenhaus landen. Würde keinen Spaß machen, wäre ich vielleicht einmal schnell, aber mehr auch nicht. Ja, aber wie viel Kontrolle, das ist, ich weiß nicht, woran man es messen möchte. Also ich würde schon sagen, aufgrund meiner Erfahrung habe ich in 99% der Fälle schon immer die Kontrolle. Es gibt Bahnen, die mag ich einfach nicht persönlich oder die habe ich immer noch nicht so ganz verstanden. Da merke ich schon, dass es einfach ein paar Kurven gibt, wo ich einfach bis jetzt noch keine Kontrolle habe. Das ist bei mir zum Beispiel Sigulda in Lettland. Das ist eine sehr, sehr spezielle Bahn, weil es eigentlich eine Bahn für Rodler ist mit ganz engen Kurven und Übergängen, was für uns Skeletonfahrer nicht so geeignet ist, meiner Meinung nach maximal ungeeignet. Also ich würde mich freuen, wenn die Bahn einfach mal aus unserem Weltcup-Kalender rauskommt. Es gibt einfach ein paar Sportler, die dort gerne fahren, leider, deswegen bleibt es drin. Genau, und da sind dann wirklich so Stellen, wo ich denke, ey, ich habe einfach keine Kontrolle über den Schlitten und teilweise ist das wahrscheinlich auch gut, mal Kontrolle abzugeben, weil dann uns einfach laufen zu lassen, aber grundsätzlich möchte ich natürlich immer Herr der Lage sein. Also selbst wenn ich, sage ich mal, ein bisschen Kontrolle abgebe oder den Schlitten einfach laufen lasse, möchte ich natürlich nicht in eine Situation kommen, wo ich denke, okay, ich komme jetzt in eine Situation, in der kann ich nicht mehr reagieren, sondern ich möchte immer alles ausbessern können. Und genau, das würde ich sagen, ist schon ein groß oder fast immer der Fall, aber es gibt natürlich Situationen, wo es eben nicht passt, sonst würde ich ja nie Banden bekommen oder so und auch ich habe definitiv dieses Jahr in der Saison, die sehr gut lief, sehr, sehr viele schmerzhafte Banden bekommen, weil man einfach ab und zu was testen muss und in dem Fall eben dann auch Kontrolle abgibt.
Heißt dann aber auch, die Grenze zwischen perfektem Lauf und einem Kontrollverlust, die ist schon gegeben.
Ja, ja. Ihr würdet jetzt gerade einen Trainer von mir richtig, richtig stolz machen mit euren Fragen und für diese Aussage. da geht es wiederum, es ist gar kein Bahntrainer, sondern derjenige, der mit mir meine Starttechnik bearbeitet und den sein Hauptaussage, oder nicht Hauptaussage, der hat ganz, ganz viele Hauptaussagen, weil er ist ein sehr, sehr intelligenter Mensch, der wirklich die Technik im Skeleton-Start und im Sprint sehr perfektioniert hat und wirklich ins Detail analysiert hat. Und der meinte, schnell sein kann man beim Laufen nur, wenn man Kontrolle abgibt. Also wenn man es passieren lässt, nicht wenn Muskeln gegeneinander arbeiten und man es erzwingen will, sondern Sprinten ist, du musst Energie reingeben, aber du musst halt auch locker lassen können, einen Muskel loslassen, dass der einfach wie eine Flitsche schnalzen kann. Und das ist beim Skeletonfahren ähnlich, natürlich ein ganz anderer physikalischer Ablauf, aber natürlich, also wenn du die ganze Zeit, also ich kann, wie gesagt, jede Bahn einfach perfekt runterfahren, das sieht wunderschön aus und jeder Zuschauer wird sich denken, ach, das war ein richtig guter Lauf, aber der wird nicht schnell sein, sondern es ist immer so ein Mix aus, du musst so viel wie nötig lenken, aber so wenig wie möglich, so würde ich es wahrscheinlich beschreiben. Und da musst du halt wieder den Mittelweg finden zwischen, die Linie darf nicht drunter leiden, aber du darfst die Linie eben auch nicht erzwingen.
Das zeigt ja aber schon auch, dass es auch ein mentales Ding ist, ne?
Ja, definitiv. Da ist halt immer noch so ein bisschen die veraltete Aussage, du brauchst Eier. Mittlerweile müssten wir uns mal was Neues überleben, was Frauen mit inkludiert in dieser Aussage. Man braucht halt einfach sau viel Mut an gewissen Phasen, wirklich den Schlitten ballern zu lassen, nenne ich es jetzt mal. Du musst teilweise einfach den Druck zulassen oder ja, es ist so schwer, finde ich, immer zu erklären, jemand, der nicht aus dem Sport kommt. Was ich halt bei uns ganz angsteinflößend anfühlt, ist, wenn du in der Kurve hochschießt. Also, weil du dann teilweise im Überhang bist. Das bedeutet, du bist mit deinem Körper näher zum Boden als der Schlitten. Also mit dem Rücken zeige ich dann sozusagen mehr zum Boden als der Schlitten. Und da muss ich aber hochkommen, um danach mit einer hohen Geschwindigkeit, weil wenn ich von ganz weit oben komme, komme ich natürlich mit viel Schwung aus einer Kurve raus. Das fühlt sich aber immer ganz angsteinflößend ein. Und meistens denkt man, dadurch, dass man so hoch ist, komme ich natürlich mit so viel Schwung raus, dass es mich in die Bande reinkrachen wird. Und das ist auch oft eine Gefahr, dass das passiert. Mhm. Und da muss man dann eben diesen Mittelmaß finden zwischen ein bisschen kontrolliert, dass ich da jetzt nicht sonst wie in die Bande einschlage, aber wenn ich zu viel lenke, dann fahre ich da einfach zu brav, nennen wir es in unserem Sport, raus. Und das funktioniert natürlich auch nicht. Deswegen, du musst viel Mut haben und vor allem ganz oft so deinen persönlichen, ja, es ist wirklich den Überlebensinstinkt, den musst du manchmal einfach wirklich versuchen auszuschalten. Dann übertreibst du es manchmal, dann ja, kriegst du einen blauen Fleck. Dann weißt du aber, okay, jetzt wieder ein kleines Stück zurückfahren, ein bisschen mehr lenken und dann irgendwie so findest du dann eben diese Linie, die schnell ist und nicht wehtut, hoffentlich.
Was man jetzt ganz gut ja bei Olympia gesehen hat, wenn ihr gefahren seid, wenn ihr jetzt in so eine 180-Grad-Kurve reingeht, dass ihr quasi am Anfang hochgeht, dann geht ihr ganz runter und dann wieder hoch. Wie funktioniert das?
Das ist der Unterschied bei uns im Vergleich zum Beispiel zum Rodeln. Rodeln hat sehr, sehr scharfe Kurven, also die haben eine richtige Kante und wir fahren eine runde Kurve. Also wir fahren einen 16 mm Rundstall, also man kann sich das überlegen, das ist ein Rohr, was einen 16 mm Durchmesser hat und das ist einfach rund. Und nur im letzten Bereich der Kurve, also so, sag ich mal, das letzte Drittel, was so ungefähr unter meinen Knien ist, ist eine Fräsung. Da wird einfach links und rechts was von der Kurve so weggefräst. Und da habe ich dann so eine kleine Kante oben, die mir so ein bisschen Grip gibt. Und die kann mich in gewissen Kurven, kann die mich auf einer Linie durchbringen. In den meisten Kurven reicht das aber nicht, sondern der Druck, also man fährt halt in eine Kurve rein, dann hat man am Anfang immer Druck. Der baut sich auf, indem man eben hochfährt und irgendwann ist dein Eigengewicht größer als die G-Kraft und dann fällst du wieder runter. Und dann, dadurch, dass du runterfährst, wirst du halt wieder schneller und dadurch kommt danach wieder Druck und du fährst wieder hoch. Und deswegen entstehen halt diese Wellen. Und diese Wellen sind halt in jeder Kurve anders zu fahren. Manchmal musst du die Wellen sozusagen verlängern, dass du, wenn du, sag ich mal, nichts machst, würden sich die Wellen so ergeben und du wirst dann zu früh aus der Kurve rausfahren. Deswegen musst du versuchen einlenken, um die Wellen sozusagen flacher zu machen, so die Höhe bis nach hinten bringst. Und manchmal sind die zu lang, dann musst du es versuchen, dass die Wellen steiler werden, dann versuchst du die einfach ausgeprägter zu fahren. Und das musst du halt immer so davon abhängig machen, wie schnell ist die Bahn, wie gut ist sie präpariert, wie ist das Wetter. Genau, das sind halt so dann ganz viele Faktoren, die dann dafür entscheiden, wie musst du an welchem Tag wo fahren.
Mhm. Gefühlter Exkurs in den Physikunterricht hier, sehr, sehr spannend.
Macht auf jeden Fall. Ja, es ist tatsächlich viel, was das betrifft.
Ja. Macht auf jeden Fall
das
Spaß.
Das Interessante, oder was ja auch die meisten nicht wissen, ist, dass wir vor allem während das passiert, eben blind fahren, weil die G-Kräfte eben so groß sind, dass es mir den Kopf aufs Eis drückt. Also ich schleife mit meinem Visier über dem Eis, also ich bin mit meinem Augapfel in dem Fall dann 2 Zentimeter vom Eis entfernt und fahre blind, sondern da fahre ich eben nur nach diesem Druckgefühl, das ich vor allem auf dem Brustkorb spüre, auf der Lunge. Wenn der Druck größer wird, drückt es mich halt in den Schlitten rein. Dann weiß ich, okay, ich bin jetzt gerade am Steigen in der Kurve und wenn der Druck abfällt und ich mich so leicht fühle, dann weiß ich, ich falle gerade. Und darüber muss ich mich orientieren.
Mhm. Krass. Ich finde es auch krass, weil du ja vorhin angesprochen hast, dass sie ja auch an gewissen Passagen, der dann mit dem Kopf auch lenkt. Ich meine, also ich weiß jetzt nicht, was für G-Kräfte ihr habt, aber du musst auf jeden Fall einen stabilen Nacken haben, oder?
Also das hat, wie gesagt, mit dem Lenken vom Kopf hat das jetzt nichts, dass man einen stabilen Nacken braucht, weil das macht man nur auf der Geraden und auf der Geraden ist kein Druck. Also auf der Geraden liege ich halt so einfach, als würdest du dich jetzt auf den Tisch legen und auf den Bauch legen. Da drückt ja nichts in dich rein, sondern der Druck ist wirklich nur in der Kurve. Und da, wie gesagt, ist dann, dadurch, dass der Druck da ist, würde das Lenken mit dem Kopf nicht mehr funktionieren, weil das dann zu wenig wäre. Aber ja, zu deiner Frage mit dem Kopfdrehen, wir haben das tatsächlich auch über ein paar Jahre mal versucht, wirklich viel Kopfhaltekraft zu trainieren. Also da wird ja so eine Schlinge über den Kopf gehalten und dann versucht das halt so anzuziehen und so. Umso mehr wir das trainiert haben, umso schlechter ist unsere Kopfhaltekraft geworden während des Fahrens, weil das ist halt ein Bereich, den kannst du nicht trainieren. Das ist, umso mehr Muskel du da hast, umso schlechter lässt er sich wahrscheinlich ansteuern, weil der wird dann eher träger und vor allem ermüdet er eher, Also das ist halt so, du legst dich auf den Tisch, nur dein Kopf guckt hinten raus und ich komme an und ohne, dass du weißt wann, mache ich einfach so. Es wird keinen Menschen auf der Welt geben, der das halten kann, weil das einfach in einem Bruchteil von einer Sekunde kommt da eine extrem großer Druck und das musst du einfach akzeptieren, dass das ist. Das ist halt ja für unsere Gesundheit und so wahrscheinlich nicht ganz so gut. Ich will nie wissen, was das so mit Mikroerschütterungen im Gehirn ausmacht, aber es gehört halt dazu bei unserem Sport und das Ding ist, man muss es akzeptieren, weil wenn du so gegenspannst, dann bringst du auch Spannung in den Schlitten und das macht halt wieder das gesamte System langsamer.
Spannend. Wir wollen jetzt aber vom Physikunterricht zu Mailand Cortina wechseln, weil wir haben da nämlich was Kleines für dich vorbereitet. Also stell dir vor, du drückst jetzt auf Play und schaust dir deinen Olympia-Wettkampf aus Mailand Cortina an. Also so ein bisschen wie ein Film. Welche Szenen hast du dann vor Augen?
Also als allererstes, wenn ich jetzt wirklich dran denke, im Kopf kommt mir als erstes wirklich die Feier im Deutschen Haus mit meiner Familie. Weil vor allem, was für mich besonders schön war, meine beiden Neffen dabei waren, die 11 und 8 Jahre alt sind. Und die haben mit mir bis nachts um 3, um 4 getanzt. Ich fand das cool, dass der Vater, also mein Bruder das zugelassen hat, dass der nicht gesagt hat, hey, kommt Leute, es ist um 11, wir müssen ins Bett, ihr seid clean, sondern für die war das ja auch ein unfassbar schönes Ereignis. Wahrscheinlich das einzige Mal in ihrem Leben, dass die, wenn sie nicht selber irgendwann mal zu Olympia kommen, das ist halt ein Onkel, ein Verwandter bei Olympia und dann erfolgreich. Und das war einfach unfassbar schön. Wir haben die stundenlang zusammen, ich mit meinen beiden Brüdern, meiner Freundin und den beiden Kleinen dort getanzt und die hatten Bock, die hatten Lust darauf, die haben gestrahlt über beide Augen. Der eine hat die ganze Zeit geheult, weil er so stolz war. Und das war, glaube ich, für mich so wirklich das mit Abstand Schönste an diesen gesamten Olympischen Spielen, diesen Moment mit denen verbinden zu können und vor allem teilen zu können.
War das dann auch die Szene, in der du am meisten Emotionen gespürt hast?
Ja, würde ich sagen, ist so ein Mix. Also ich würde sagen, es gab drei Situationen. Das erste war wirklich das im Ziel ankommen und wissen, ja Mann, du hast es wieder geschafft. Es hat sich gelohnt, weil die zwei Saisons vor Olympia waren echt nicht gut bei mir. Ich war echt eher wieder in einem Tief, hatte da auch ein bisschen mental zu kämpfen, ob ich überhaupt noch es schaffe zu den Olympischen Spielen. Und am Ende wirklich ziemlich krass ein ganzes System eigentlich über den Haufen geworfen mit dem Umzug nach Dortmund, neuen Trainer etc., was sich alles am Ende gezeigt hat, dass es eine sehr, sehr gute Entscheidung war und gut war. Und dann ja wirklich nach dem vierten Lauf im Ziel anzukommen und zu wissen, ey, da ist die Eins. Also es geht maximal, im schlechtesten Fall bist du Zweiter. Und das können nicht viele, vor allem in unserer Sportart gab es bis jetzt einen einzigen oder jetzt sind wir zu dritt, die bei zwei verschiedenen Olympischen Spielen schon mal Medaillen gewonnen haben. Und das hat mich einfach brutal gefreut. Das war schon sehr, sehr emotional. Dann der zweite Moment war wirklich der Fakt, dass Christopher seine Karriere beendet hat. Da muss man dazu sagen, ich habe jetzt nicht das engste freundschaftliche Verhältnis zu Christopher. Dazu sind wir persönlich zu unterschiedlich, was aber völlig in Ordnung ist. Aber ich glaube, dass wir extrem großen Respekt gegenseitig voreinander haben. Also ich auf jeden Fall vor ihm und ich hoffe einfach, dass es andersrum genauso ist. Wir haben unsere Karrieren wirklich, also wenn man es jetzt einfach nur runterschreiben würde, würde man sagen, irgendwie ist es wie am Reißbrett geplant, dass die beiden Karrieren so nebeneinander herlaufen. Wir waren beide vorher Skispringer, wir haben beide fast zur selben Zeit dann den Wechsel zum Skeleton gemacht, das kannten wir uns noch nicht zu dem Zeitpunkt. Wir sind beide fast im selben Jahr in den Weltcup gekommen, wir haben beide das erste gleiche erfolgreiche WM gehabt, ersten Olympischen Spiele gemeinsam, bei den zweiten Olympischen Spielen beide das erste Mal erfolgreich gewesen und jetzt bei den dritten Spielen. Also es war wirklich, und wir haben uns gegenseitig nach oben gedrückt und immer so in Phasen, dass er mal besser war, dass ich mal besser war, aber wir sind einfach zusammen an die Weltspitze geklettert und dass er dann aufgehört hat, das war schon irgendwie, hat mich viel, viel mehr mitgenommen, als ich dachte. Zum einen, ich fand es schön, dass er für sich einen perfekten Abschluss gefunden hat. Zum anderen hat es mich irgendwie geärgert, dass er aufhört und weil wir uns einfach gegenseitig treiben. Das ist jetzt sozusagen ein Motor, der irgendwie fehlt im System, falls ich weitermache. Zum anderen hat es mich gefreut, dass ich ihn bei seinem letzten Rennen schlagen konnte. Also da war auch Spaß und der sportliche Ehrgeiz da. Aber ja, das war für mich wirklich sehr, sehr emotional. Und dann eben das Dritte, würde ich sagen, wirklich das einfach alles mit meiner Familie teilen zu können und diese Feier im Deutschen Haus. Das würde ich so sagen, die drei Momente waren es.
Kommen wir wieder zurück zum Olympia-Film. Wer sind denn die wichtigsten Nebencharaktere in deinem Film?
Also aus privater Sicht definitiv meine Brüder und meine Freundin, die einfach, ich glaube, meine Psychologen waren in den letzten Jahren, die dafür gesorgt haben, dass ich mental stark war bei Olympia und den Kopf behalten habe, die Leistung, die wir uns erarbeitet haben, auch abzurufen. Und neben denen, ja, das Team im Skeleton ist wirklich sehr, sehr groß. Ich würde es jetzt nicht in der chronologischen Reihenfolge, aber ich würde trotzdem mir die Zeit nehmen, alle zu nennen. Das ist zum einen mein Physio bei mir zu Hause, Hems, Bungeberg de Jong. Bei dem bin ich seit 2 Jahren in Behandlung. Ein unfassbarer Koryphäe auf seinem Gebiet, der einfach dafür gesorgt hat, dass ich meinen Sport ohne große Schmerzen machen konnte nach sehr, sehr vielen Jahren. Dann unser Bundestrainer, der einfach geschafft hat, das ganze Team so zu organisieren und dass die Leute so in dem Team arbeiten konnten, wie sie wollten und ihre gewissen Freiheiten hatten. Dann unser Materialentwickler Konstantin von der FES als, sag ich mal, Gesicht für die FES, die einfach seit Jahren, seit Jahrzehnten dafür sorgt, dass wir eben im Bobskeleton-Rodeln so erfolgreich sein können. Ein Bahntrainer aus Österreich, Alexander Auer, der ist seit 2 Jahren bei uns im Team, der für mich persönlich extrem wichtig war in den letzten 2 Jahren, da er nochmal eine andere menschliche Art hatte, mit Sportlern umzugehen, mehr auch auf Gefühlsebene mit uns gearbeitet hat. Also hat hauptsächlich eigentlich mit den Mädels aus unserem Team gearbeitet und ich als einziger Mann war sozusagen bei ihm, weil ich doch, glaube ich, ein bisschen einen einfühlsameren Typen brauche als so einen DDR-Trainer, der sagt, viel hilft viel. Und dann, den will ich eigentlich als einzigen wirklich herausheben, ist Dr. Tobias Altes, unser Trainer oder Sportwissenschaftler in Dortmund. Dem habe ich, glaube ich, am allermeisten zu verdienen. Und ich würde sagen, das ist, wenn dieser eine Teil nicht da gewesen wäre, hätte ich weder in Peking noch in Cortina eine Medaille gewonnen. Mhm. Also dem bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und wenn es den nicht gegeben hätte, wäre ich auf jeden Fall ohne Medaille bei Olympia bis jetzt. Und ja, dafür bin ich ihm sehr dankbar.
Krass, das ist ganz schön groß, also ein ganz schön großer Cast bei dir im Film. Aber schön zu sehen, wie viele Charaktere bzw. wie viele Menschen da auch dazugehören zu so einem Erfolg. Sehr, ja, sehr spannend. Wir wollen noch einen abschließenden Blick auf die Requisiten werfen, denn da muss man vielleicht auch die 2 Silbermedaillen erwähnen, die du gewonnen hast. Wann hast du eigentlich zum ersten Mal gemerkt, dass mit einer dieser Medaillen etwas nicht stimmt?
Also ich würde sagen, das erste Mal, als ich wirklich meine Ruhe hatte, also irgendwann am nächsten Tag nach dem Teamrennen, weil nach dem Teamrennen war das gleich mal die große Feier bei uns, da habe ich definitiv nichts mehr gesehen. Ich lag wahrscheinlich auch am Alkoholpegel, weil da haben wir es auf jeden Fall krachen lassen, zu Recht, würde ich sagen. Weil wir haben einfach, muss man ja auch mal sagen, wir haben 6 von 8 möglichen Medaillen bei diesen Olympischen Spielen geholt. Das war schon einfach phänomenal und unser eigenes Ziel bei Weitem übertroffen. Und ich glaube, am nächsten Morgen, ein bisschen verkadert, musste ich dann meine beiden Medaillen mitnehmen für die erste Interviewrunde. Und da habe ich sie mir das erste Mal so angeguckt, einfach nochmal so mir, ja, einfach den Moment genossen sozusagen. Und da habe ich gesehen, ey, die eine sieht ja gar nicht ganz so schön aus wie die andere. Immer noch schön, aber nicht ganz so. Und da ist mir das eigentlich aufgefallen, genau.
Ja, schon krass. Aber ist das für dich eher so ein bedeutungsloser Outtake oder ist es sowas, was dich jetzt wirklich stört?
Ach, das stört mich wirklich null. Wenn da jetzt nicht irgendwie, wenn die nicht zerbricht oder so. Also ich bin auch wirklich komplett hemmungslos, was meine Medaille betrifft, den mit Leuten zu zeigen. Also das sind ja doch, ist ja so ein, für viele so ein Schatz und man merkt auch, es gibt hemmungslosere Menschen, die nehmen das Ding einfach und schmeißen es dann wieder auf den Tisch zurück, wo ich mir denke, ey, das muss jetzt auch nicht sein. Die Medaille darf schon gerne auch in 20 Jahren noch schön aussehen, aber die meisten sind halt wirklich so, die getrauen sich gar nicht zu fragen, darf ich mal anfassen oder so. Aber alle oder fast alle, würde ich sagen, wenn die so ein Ding das allererste Mal sehen, würden das natürlich gerne machen. Und dann, sag ich mal, der Mittelbereich ist halt so, darf ich vielleicht mal anfassen? Dann gibst du halt. Und dann dieses Gefühl oder dieses Strahlen oder diese Reaktion, oh, die ist ja viel schwerer als gedacht. Das ist eigentlich immer der Standardspruch, der von allen kommt. Mhm. Das ist so schön. Also ich könnte den ganzen Tag durch die Stadt gehen und allen meine Medaille zeigen, aber es wäre halt ein bisschen aufdringlich. Aber nein, also ich freue mich einfach, wenn Leute die Medaille sehen wollen. Und deswegen ist das auch völlig in Ordnung, wenn andere Leute die in die Hand nehmen und die abgegriffen ist oder so, sondern dafür ist sie da, die soll Spaß machen.
Aber jetzt, wo du so erzählt hast oder aufgezählt hast, was für Erfolge du alle sammeln konntest, merkt man schon, was für eine Bewegkarriere du auch hattest. Wenn wir jetzt auf diesen Film nochmal schauen, wird es denn von diesem Film eine Fortsetzung geben?
Das kann ich wirklich momentan noch nicht beantworten. Also tendenziell geht es bei mir momentan sehr in, ich will noch ein Jahr machen. Aber, also sage ich mal aus meiner Erfahrung heraus, der letzten Olympischen Spiele etc., ich habe mir schon oft vorgenommen, dass es das jetzt war, dass ich an dem Peak aufhören möchte. Gleichzeitig macht es halt auch dann unfassbar viel Spaß, dann fällt es mir schwer aufzuhören. Dann kommen noch definitiv viele private Sachen mit rein, die entscheidend sind, ob ich weitermache oder nicht. Familienplanung ist natürlich so ein Thema. Dann natürlich auch meine berufliche Zukunft. Ich bin bei der Bundespolizei, ich bin mittlerweile Oberkommissar. Also an sich bin ich wirklich gut abgesichert und bin da der Polizei auch sehr, sehr dankbar. Gleichzeitig weiß ich aber nicht, ob das jetzt wirklich schon dann wirklich für mich das nächste Kapitel ist oder ob ich nochmal was ganz Neues versuche, weil ich irgendwie nochmal Lust habe auf eine Herausforderung, vielleicht noch ein Studium oder so. Also es ist wichtig, glaube ich, irgendwann in die Selbstfindungsphase zu kommen und für die brauchst du, glaube ich, Zeit und darfst nicht von Termin zu Termin hetzen, sondern genau, ich hoffe, dass da in den nächsten Wochen so ein Funke kommt, eine Idee, was noch eine neue Inspiration oder ein neues Ziel sein kann. Genau, aber es ist gut möglich, dass ich noch ein Jahr, vielleicht zwei mache, aber es kann auch sein, dass es das war.
Es gab ja noch eine andere witzige Side-Story von dir bei den Olympischen Spielen und zwar hast du ja mehr oder weniger öffentlich, ich glaube beim ZDF war es, noch nach einer Bleibe gesucht. Wo hast du die denn dann gefunden?
Ja. Tatsächlich haben sich echt viele Leute daraufhin gemeldet, mir bei Instagram geschrieben. Es war wirklich cool und zu sehen, hey, die Hilfsbereitschaft der Menschen ist da. Das war echt ein sehr schöner Nebeneffekt der Olympischen Spiele, zu sehen, hey, wenn man Probleme hat und mal so auf diese Art und Weise nachfragt, ich meine, nicht jeder Mensch hat die Möglichkeit, im ZDF nach Hilfe zu fragen, aber auch auf anderen Wegen, keine Ahnung, über Social Media oder so. Das fand ich schon cool, aber tatsächlich hat dann der Verband gemerkt, hey, die zwei wollen unbedingt noch bleiben, wir sollten uns da vielleicht mal nochmal auf die Spur begeben und es war keine luxuriöse Lösung oder so, aber im Außenquartier unseres Verbandes, also wo unser Vorstand untergebracht war, gab es noch, ja, ich nenne es mal eher eine Besenkammer als ein Zimmer und da konnte ich dann mit Jacqueline Pfeiffer zusammen noch ein Zimmer bekommen, es war wirklich minimalistisch, aber es hat absolut ausgereicht, weil wir sind ja dort nur gewesen, um zu schlafen. Ansonsten wollten wir Routine erleben und ein paar Sportevents anschauen. Und ja, ist nochmal gut gegangen sozusagen.
Top. Eine Sache, die mir jetzt gerade noch kommt, weil du gerade davon gesprochen hast, okay, du warst verkadert am nächsten Morgen, haben dann direkt die ersten Interviews gewartet. Wie können wir uns jetzt so einen Tag vorstellen, nachdem du eine Medaille gewonnen hast? Also was wartet da alles auf dich?
Ja, also natürlich in allererster Linie würde man sich wünschen, dass man einfach am nächsten Tag komplett mit der Familie verbringen kann, irgendwie das ganze Revue passieren lassen kann. Vor allem würde mich ja immer dann interessieren, wie war es für die? Hatten die eine gute Zeit? Konnten die das an der Bahn genießen? Wie war die emotionale Lage bei denen etc.? Aber tatsächlich ist es so, dass leider dafür dann immer gar keine Zeit da ist, sondern es ist dann einfach ein Medienmarathon. Und so war es auch, aber das ist ja trotzdem was Schönes. Also das ist halt dann der Moment, du bist frisch gebacken, hast du diese Medaille, die unfassbar schön aussieht und dann darfst du ins Eurosportstudio, dann darfst du ins ZDF-Studio. Auf dem Weg dahin sehen dich Leute, die dich gestern noch im Fernseher gesehen haben, die dann ankommen, hey, ich will ein Foto mit dir, darf ich deine Medaille sehen? Also ja, es ist überwältigend, emotional, sehr, sehr, sehr schön zu merken, wie viele Leute das mitbekommen haben, wie viel Resonanz es darauf gab und ja, ich habe es wirklich einfach nur genossen. Also ich bin dann auch, ich glaube, das war dann 2 Tage nach dem Rennen, hat dann jemand gefragt, ob wir mal in die Stadt wollen, weil wir waren bis zu dem Zeitpunkt noch kein einziges Mal in der Stadt. Ich habe noch nie das olympische Feuer in Cortina gesehen, weil wir wirklich ja vor dem Wettkampf, wir sind einfach im Vollfokus und sind Vollprofis und haben dafür auch keine Zeit, dass du da jetzt irgendwie in die Stadt gehst, wo du vielleicht auch die Gefahr hast, weil du siehst ja viele Leute, wirst vielleicht krank. Das machen wir einfach nicht. Da sind wir irgendwie, würde ich sagen, einfach zu professionell dafür, als dass wir uns davon sowas ablenken lassen. Genau, und da habe ich dann schon zu Chaka gesagt, ja, also wenn wir zum Olympischen Feuer gehen, ich nehme auf jeden Fall meine Medaille mit. Und wenn ich da ein Foto von mir mache, dann kommen da bestimmt ein paar Leute an, die dann die Medaille sehen wollen oder so. Also es war schon so ein bisschen geplant, aber genauso ist es halt auch gekommen. Ja. Und dann war es wirklich, wir hätten dort, glaube ich, 4 Stunden lang stehen können und ununterbrochen, ohne eine Sekunde Pause, kamen die Leute an. Oh, kann ich auch noch ein Foto, kann ich auch noch ein Foto? Und alle haben gestrahlt und das war so unfassbar schön. Und durch dann gab es so einen Spot, da war ich mit meiner Medaille, daneben war Chaka mit ihrer. Und die Leute, es war eine riesengroße Menschentraube drumherum und das war einfach richtig schön. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Daraufhin zum Beispiel, da war eine Frau mit ihren, ich glaube, 4 Kindern. Die hat mich jetzt danach angeschrieben. Die ist Direktorin einer Schule, ob ich da im Sommer mal zu einer ja, ich weiß gar nicht, wie man es dann nennt, zum Tag der offenen Tür von der Schule kommen kann, weil sie fanden, dass ich so sympathisch war und sie wollen da gerne eine Podiumsdiskussion über Nahrungsergänzungsmittel im Leistungssport und vor allem aber auch im Breitensport und für Jugendliche, weil da mittlerweile Nahrungsergänzungsmittelhersteller aus allen Ecken sprießen und niemand weiß eigentlich mehr, was er da nimmt und die meisten Sachen sind einfach nur irgendwelche Zuckerpräparate und das ist halt cool, wenn dann solche Sachen daraus entstehen und das hat schon wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht.
Ja, lieber Axel, du hast es fast geschafft. Jetzt kommen noch die schnellen Fragen zum Abschluss. Musik vor dem Start, ja oder nein?
Nein.
Hat dein Schlitten einen Namen?
Nein.
Olympiamedaille oder Weltcup-Gesamtsieg?
Olympiamedaille, ganz klar.
Ergänze folgenden Satz. Wenn man mit 143 Stundenkilometern die Bahn herunterrast, muss man
wissen, was man tut.
Ein Wort, das Skeleton für dich perfekt beschreibt.
Spaß. Einfach Spaß.
Ich glaube, Spaß beschreibt auch diese Podcast-Folge hier ganz gut. Also es hat richtig Spaß gemacht mit dir. Es war eine geile Aufnahme.
Vielen lieben Dank. Das freut mich sehr zu hören.
Ja, es war wirklich geil. Also so in deinen Worten würde ich sagen, hast du richtig gut durchgeballert hier durch die Podcast-Folge. Also es war, cool. Es war echt cool. Und ja, auch so viele Anekdoten, das haben wir selten, dass jemand so viele coole Anekdoten erzählt. Und vor allem, was ich echt schön fand, das kann ich dir auch nochmal widerspiegeln, das kann ich wahrscheinlich auch in Worten von Olli auch dazu sagen. Also du hast vor allem oftmals auch dein Team in den Vordergrund gestellt. Also so viele Menschen, die eben zum Erfolg beitragen. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ja, das zeigt auch, was für ein toller Charakter du bist. Das war ein sehr, sehr sympathischer Auftritt
hier. Vielen
Dank. Bleib auf jeden Fall so cool, wie du bist. Und wir sind gespannt, ob dein Film noch eine Fortsetzung findet. Er hat auf jeden Fall einen Oscar verdient, wie wir finden. Das war echt sehr, sehr spannend, das alles zu hören.
Vielen lieben Dank.
Ja,
danke sehr. Das bedeutet mir sehr viel.
Das ist schön. Und wir möchten uns natürlich auch bei unseren Zuhörern bedanken. Schön, dass ihr auch heute wieder bei einer neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Und Axel, die letzten Worte, die möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Skeleton in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Skeleton, die Bühne gehört dir.
Ja, also in erster Linie würde ich erstmal Danke sagen. Danke für das mega gute Feedback auf die Olympischen Spiele. Ich glaube, das hat gezeigt, was unsere Sportart für ein Potenzial hat. Ich habe das Gefühl, in ganz Deutschland ist die Sportart gut angekommen, wurde gefeiert, die Leute auch. Wir haben, glaube ich, auch coole Charaktere in unserem Sport. Und ja, was jeder tun kann, ist oder irgendwie wichtig für unsere Sport, weil wir eine Randsportart sind. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auf Instagram mehr Sichtweite bekommen. Leider Gottes, ich selber bin kein Fan von Instagram, aber ich muss das Spiel mitspielen. Und jeder kann uns einen Gefallen tun, indem er einfach den Skeletonfahrern, nicht nur den Fußballspielern folgt, sondern folgt Skeletonfahrern, kommentiert, liked die Beiträge, macht Werbung für uns. Das kostet niemanden was und hilft uns enorm. Das ist wirklich die neue Währung und es ist ganz, ganz wichtig für Randsportarten, dass wir da gut vertreten sind, weil darüber können wir uns selber vermarkten und unserem Sport eine Bühne geben, die er verdient hat.